Das, was mir heute Vormittag auf dem Herzen liegt und über das ich sprechen möchte, kann man unter das Thema stellen: Heilung geschädigter Beziehungen. Heilung geschädigter Beziehungen. Durch Gottes Gnade, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, durfte ich 60 Jahre hindurch am Evangelium, dem Worte Gottes, dienen. Das hat mich in einige Erdteile und viele Länder gebracht und sehr, sehr viel Erfahrungen. Ich könnte gut eine Woche hindurch nur über die Erlebnisse und Erfahrungen sprechen, die ich bei dieser Arbeit, bei diesem Dienst habe machen dürfen. Ich will einige ganz kurze Erlebnisse kurz gefasst in den Raum stellen, bevor ich ein Bibelwort lese. Zwei junge Leute, die sich liebgewonnen hatten, kurze Zeit sich gegenseitig beobachtet hatten und sich verlobten, vielleicht, wie ich empfinde, zu kurze Zeit. Die haben dann geheiratet und zunächst die ersten Tage lief alles sehr gut und beide waren glücklich und zufrieden. Bis an einem Abend der neue Ehemann mit einem Vollrausch nach Hause gekommen ist. Und da hat er gemerkt, was er da kaputt macht, dass er Vertrauen zerstört, dass eine gute Beziehung geschädigt, sehr geschädigt wurde. Er gelobte und versprach Besserung, aber es dauerte nicht lange, da kam er wieder mit einem Rausch nach Hause. Sie hat ihm Vorwürfe gemacht und er hat gestritten, es kam zu heftigen Auseinandersetzungen. Und leider hat der Alkohol diese Beziehung derart geschädigt, dass auch zwei Rechtsanwälte nicht mehr in der Lage waren, die Sache wieder gut zu machen. Es ging auseinander. Wie ich empfinde, und bitte versteht mich, dass es sogar gut war, dass sie auseinandergehen. Warum meine ich, dass das gut war, dass die Beziehung so geschädigt wurde, dass es zur Trennung kam? Weil noch keine Kinder da gewesen sind. Ich kenne einige andere Fälle, im Besonderen einen, da waren schon zwei kleine Kinder da. Und da hat der Mann einen Seitensprung gemacht. Hat es zunächst verleugnet, aber man hatte es der Frau hinterbracht und sie ist misstrauisch geworden. Fängt an zu bohren und dann blieb es nicht aus. Irgendwann musste er zugeben und eingestehen, ja, es war ein einmaliger Seitensprung, vergib mir. Aber es war kein einmaliger Seitensprung. Das Vertrauen der Frau wurde derart gestört. Nachdem das des Öfteren vorgekommen ist, kam es zur Trennung. Eine sehr geschädigte Beziehung. Leidtragende waren dann die Kinder, die da gewesen sind. Ihr seht, so ein Thema ist lebensnahe und kommt laufend und immer wieder vor. Noch einen dritten Fall will ich kurz erwähnen. Da hat man auch im Vertrauen eine Beziehung begonnen miteinander. Und das lief alles so gut und so schön. Aber im Lauf von wenigen Jahren hat sich herausgestellt, dass der Mann sehr jähzornig gewesen ist. So verletzend sein konnte, wenn der Zorn ihn übermannt hatte. Und die Frau war hochsensibel, sehr gekränkt und beleidigt. Man hat das immer wieder geflickt. Und meinte, man könnte die geschädigte Beziehung irgendwie wieder zusammenkitten. Aber es kamen immer wieder neue Enttäuschungen und Risse. Und auch hier ist es sehr, sehr schief gegangen. Jetzt noch etwas ganz kurz vorweg. Ich bin so dankbar, dass der Herr Jesus ganz einfach geredet hat, und zwar so, dass es jeder verstehen konnte. Nicht mit hohen Worten menschlicher Weisheit. Und dass er manchmal auch direkt aus dem Leben herausgeredet hat und bestehende Verhältnisse in den Raum gestellt hat. So eine Sache will ich hier lesen aus der Bibel. Ein Familienleben, in das Erschütterung hineinkam, Vertrauen geschädigt, sehr geschädigt wurde, aber Lob und Dank am Ende auch eine Heilung, eine Zurechtbringung dieser schwer geschädigten Beziehung stattfand. Da steht in Lukas Kapitel 15, Vers 11 bis 24, uns allen sehr gut bekannt. Und er sprach, da ist Jesus gemeint. Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu seinem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zusteht. Der Vater tat es und teilte den Besitz zwischen ihnen. Bald darauf nahm der Jüngere alles und zog in ein fernes Land. Dort verschleuderte er sein Vermögen in einem völlig zuchtlosen Leben. Als er alles durchgebracht hatte, kam es dort im Lande zu einer schweren Hungersnot. Und auch er fing an, Not zu leiden. Darum ging er hin und trat bei einem Bauern jener Gegend in Dienst. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Schweine zu hüten. Gern hätte er sich wenigstens satt gegessen an den Schoten, welche die Schweine fraßen, aber niemand gab sie ihm. Da kam er zu sich selbst und sagte, wie viel Tagelöhner hat mein Vater? Sie haben Brot im Überfluss. Und ich komme hier vor lauter Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er stand auf und machte sich auf den Weg zu seinem Vater. Als der ihn aber von weitem sah, packte ihn ein heißes Erbarmen. Er eilte ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn sagte, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Da sagte der Vater zu seinen Dienern, bringt schnell das beste Kleid her und legt es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und gebt ihm Sandalen an seine Füße. Dann bringt das Mastkalb, das im Stall steht, schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot, aber er lebt wieder. Er war verloren, ist aber wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu feiern. Liebe Geschwister, diese Spannung, die in dieser von Jesus dargestellten kleinen Familie auftrat, wie sie sich aufgebaut hat, und welche Folgen und Früchte daraus entstanden, will ich ein ganz klein wenig so aus Verhältnissen berichten, in die Gott mich hineingestellt hat. Mein Papa war ein fleißiger Schwabe. Der hat gearbeitet so viel und so oft er nur konnte. Aber als Bergmann ganz wenig verdient. Viel Vergnügungen hat er sich nicht erlauben können. Aber er hatte in die Ehe damals eine Veranlagung mit hineingebracht. Ich will das kurz nennen. Er hatte gern eingekauft. Heute nennt man das, glaube ich, Kaufrausch. Es war nicht gut, wenn man den in ein Kaufhaus hineingeschickt hat, denn der hat so viel gesehen, von dem er gemeint und dann auch gesagt hat, man weiß nie, wie man das im Leben einmal brauchen kann. Und hat das Geld ausgegeben, das er schwer verdienen musste und das ja Mangelware in der Familie gewesen ist. Wenn er dann nach Hause gekommen ist und dann seine Tasche dann ausgepackt hat, hat die Mama immer wieder die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und sagt, ja Mann, was bringst denn du jetzt schon wieder alles daher? Da hat er gesagt, Frau, sei still, man weiß nicht, wie man das irgendwann einmal gebrauchen kann. Ja, aber das Haus ist doch schon voll von lauter Dingen, von denen man nie weiß, ob man die je irgendwann einmal gebrauchen kann. Eine kleine freche Zwischenfrage. Gibt es in deinem Haus auch viele Dinge, von denen man nicht weiß, ob man die je einmal gebrauchen kann? Damit ich nicht als Pharisäer und Richter da vor euch stehe, muss ich euch eingestehen, jetzt im Alter bin ich zum Aussortieren und ich sortiere schon über ein Jahr und habe so viele Dinge zum Flohmarkt zu verschenken, in den Mülleimer zu werfen, dem Sperrmüll zu geben, die ich nie in meinem Leben gebraucht habe. Veranlagungen, die man in eine Familie, in eine eheliche Beziehung mit hineinbringt. Mama, die war ganz, ganz anders. Die hat gespart. Die hat so darauf Acht gegeben, ja, nichts Unnötiges auszugeben. Sie hat die D-Mark, ja, den Pfennig manchmal rumgedreht. Und hat gesagt, nein, das brauchen wir unbedingt nicht. Und dann kam ich als ein Geschenk dieser von Gott zugelassenen und geführten Beziehungseinheit. Und was soll ich euch über meine Veranlagung sagen? Eine ganz eigenartige Sache. Ich habe etwas vom Papa geerbt und seinem Kaufrausch und von meiner Mama die schwäbische Sparsamkeit. Das hatte Folgendes zur Folge, vielleicht werdet ihr lachen, ich weiß nicht, ob es einem von euch schon so gegangen ist. Ich bin in ein Kaufhaus oder öfter in ein Kaufhaus hineingegangen und habe so viele Dinge gesehen, die man irgendwann einmal brauchen könnte. Oh, habe ich gesagt, das nehme ich jetzt mit. Und dann habe ich aber von der Mama auch etwas gehabt und habe den Preis genauer angeschaut. Und habe gesagt, nein, also so viel gebe ich für das nicht aus. Und bin weggegangen. Es tut mir leid zu sagen, ich spreche da über bestehende Beziehungen im praktischen Zusammenleben. Wo ich dann wegging aus dem Kaufhaus, hat du hättest das vielleicht doch kaufen sollen. Dann gehe ich noch einmal zurück und da war wieder der Preis da. Mann, bin ich in einen Zwiespalt da reingekommen. Habt ihr sowas auch schon einmal gehabt? Na, ihr jungen Leute, vielleicht lacht ihr. Soll ich den Fritz heiraten oder soll ich lieber den Egon heiraten? Beide sind so lieb und so nett zu mir, ja, wen soll ich denn heiraten? Da kann man schon in Zwiespälte hineinkommen. Und das Leben kann manchmal gut und harmonisch anfangen. Und es wird doch zu einer Zerreißprobe. Und gute Beziehungen können Schaden erleiden. Das wollte ich vorausschicken, damit ihr versteht, was ich meine mit geschädigten Beziehungen. Und wie die Bibel aber, Gott sei Dank, eine Möglichkeit sieht, wie solche geschädigte Beziehungen, ja geradezu Zerwürfnisse, geheilt werden kann. Und das darf ich vorausschicken. Gott möchte solche geschädigte Menschen nicht ausbeuten. Und sein Rezept, seine Medizin ist kostenlos. Der geht nicht her und beutet solche geschädigte Menschen dann noch aus. Ich bin so froh, dass der Herr Jesus hier dieses uns so bekannte Beispiel, ich sage nicht Gleichnis, gegeben hat. Denn er sagt, ein Mann hatte zwei Söhne. Also da wird von einem Drei-Personen-Haushalt gesprochen. Ich will schon ganz kurz einmal im biblischen Sinne diese drei kurz charakterisieren. Der Vater war ein weiser, ausgereifter Mann, eine reife Persönlichkeit. Und da war der Ältere, der die schwäbische Sparsamkeit gehabt, war kleinlich, war pharisäisch und konnte nicht vergeben. Schon zwei unüberbrückbare Welten. Ich hoffe, wir alle können in unserem Lebensbereich Ähnliches sehen. Ich sage, der Herr Jesus spricht nicht über hohe Theorien, sondern ganz praktisch im Leben. Und dann war der jüngere Sohn. Ich hatte in der Seelsorge schon Ähnliches gehört. Aber Herr Wegner, hat ein junger Mann gesagt, meine Eltern sparen sich ja zu Tode. Die schaffen und trackern, die kommen ja gar nicht zum Leben. Die haben ein Vermögen angeschafft und vor lauter Anschaffen und Rückhalte schaffen, vergessen die ganz zu leben. Ich will leben. Und der dritte Mensch, er war ein Lebemensch. Ich bitte, dass wir in der Gegenwart Gottes jetzt, liebe Geschwister, uns einmal prüfen. Ist ein Lebensmensch in mir Kaufrausch oder ist in mir falsche Sparsamkeit, Engherzigkeit und Pharisäismus da? Oder ist eine reife, ausgereifte, weise Persönlichkeit da. Der Jesus kann in so einfacher Weise diese Gegensätze, die zu Schäden führen können, darstellen. Noch etwas über diese reife Vaterpersönlichkeit. Das war nicht einer, der nur gelauert hat, wo machen meine Buben den Fehler? Und dann hat er den Gesetzesknüppel geholt und hat draufgeschlagen und hat Befehle und Verbote ausgeteilt. Nein, so war er nicht. Worin bestand seine Reife? Bitte, ich predige mir selber. Ich bin in einem hohen Alter und frage mich selber, nach all den Erlebnissen, nach all dem, was du gesehen hast unter den Menschen, und bei all dem, was du mit Gott erlebt hast, wo steht deine Reife? Worin besteht deine Reife? Ja, da muss etwas gewesen sein. Ich sage, eine Führung und Zulassung Gottes bei diesem Mann, das ihm zur Reife geholfen hat. Ja, was könnte das gewesen sein? Leid. Denn da wird nichts von einer Frau berichtet. Und in einer Familie, wo eine Frau fehlt, da fehlt irgendetwas. Seelsorgerlich weiß ich, wenn der Vater in einer Familie fehlt, da fehlt auch etwas. denn beide Vater und Mutter sind nach dem Planungswillen Gottes eine biologische Einheit. Und diese Einheit, göttliche Einheit, sind sehr, sehr nötig für die Kindererziehung. Es gibt auch gute pädagogische Bücher. Aber bitte, ich halte mich an die Bibel. Ich bin Evangelist und Missionar und muss das so erklären, wie Gott das sagt. Ich denke, dass eine Frau verstorben ist und der Tod zugeschlagen hat. Und der Mann hat lernen müssen, wir haben hier keine bleibende Stätte. Noch etwas hat er gelernt. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Und was dann? Das Totenhemd hat keine Tasche. Alles, was ich erarbeitet habe, ist ein Geschenk meines Gottes. Aber ich kann nichts mitnehmen. Der Herr hat mir Reichtum, Wohlstand, Gesundheit gegeben. Und darüber bin ich froh. Aber mitnehmen kann ich gar nichts von dem allem. Und da hat er einen Loslösungsprozess gehabt innerlich. Ich nehme nichts mit. Aber wie sage ich das meinen Kindern? Dass nicht nur Erfolg zählt, sondern die Ewigkeit da ist. Und jetzt dieses Zusammenspiel. Reife Vatergüte, Lebenswunsch, Lebenswille, Kleinlichkeit, Pharisäismus, alles zusammenhamstern, alles festhalten, das sind schon Gegensätze. Und da kann schon ein Zank und ein Streit entstehen. Jetzt will ich mich dem Jüngeren zuwenden. Einfach und schlicht erklären. Der hat natürlich genau beobachtet. Und wisst ihr, was er festgestellt hat beim Heranreifen? Oh, mein lieber Vater, der macht auch Fehler. Was? Ja, machen Papas auch Fehler? Machen Mamas auch Fehler? Ich war ja Papa, Mama war ich noch nicht. Aber Papa war ich schon. Und ich muss euch eingestehen, ich habe jede Menge Fehler gemacht. Einmal musste ich einem Kind, das schon erwachsen war und dann sich psychologisch weitergebildet hatte und mit der modernen Psychologiebrille auch die Jugend und die Erziehung im Elternhaus analysiert hat, hat gesagt, Papa, aber ihr wart auch viel zu streng für uns. Du weißt nicht, was du alles getan hast. Ja, sage ich, ich habe mein Bestes getan, aber wenn ihr älter werdet, ihr dürft es ruhig noch besser machen als ich. Aber nenn mir doch einen konkreten Fall, wo der Papa falsch gehandelt hat. Und ich hatte das schon vergessen, aber Fräulein Tochter nicht. Ja, damals und dann, sage ich, ja, das stimmt. Das werde ich heute auch anders machen. Bitte vergib mir. Also heranwachsendes Leben und schon etwas gereiftes Leben. Vollkommenes biologisches Leben habe ich überhaupt noch nicht gesehen hier auf dieser Erde, liebe Geschwister. Denn selbst unter seinen Heiligen ist nicht einer ohne Fehl. Und ich darf das doch so locker und so frei sagen, ich sag's doch nicht als Pharisäer. Ihr lieben Alten, ihr habt jede Menge Fehler gemacht. Und ihr lieben Jüngeren, ich trau euch zu, dass ihr mindestens so viel Fehler machen werdet wie eure Alten, denn die Welt ist wesentlich komplizierter geworden. Wenn ich nur die Kürzel im Internet und im PC-Bereich betrachte, fürchterlich belaste. Ach, ich mag das schon gar nicht mehr sehr, aber ich muss halt. Ich habe halt mit dem Zeug zu tun. Ihr werdet also auch Fehler machen. Jetzt hat der Jünger das Verhalten des Vaters ganz kritisch beobachtet. Macht ihr das auch? Genau gucken, wo die Alten Fehler machen. Und dabei können sie mit dem Computer nicht einmal umgehen. Die können nicht einmal eine Maus auf dem Tisch richtig halten. Mit dem Handy kann man ihnen auch gar nicht kommen. Bei meiner Mama war das so, wo die neue Rechtschreibreform gekommen ist, da habe ich ein dickes Buch gebracht, sage ich, guck, das musst du jetzt alles lernen. Sagt sie, kommt nicht in Frage, ich schreibe genauso, wie ich bisher geschrieben habe. Und ob es die letzte ist, weiß ich noch gar nicht, da kommen ja laufend neue Dinge. Und dann sage ich, aber du musst doch schreiben. Nein, dann schreibst du für mich. Ich sag dir, was du zu schreiben hast und du machst das für mich. Und so kann man kritisch sich gegenseitig beobachten. Und die Alten, die schauen die Jungen auch kritisch an. Ich gehe davon aus, das ist hier auch gar nicht anders. Mann, was die sich da erlauben, da hätten uns die Alten den Frack vollgehauen. Ja, das Zusammenleben ist gar nicht so einfach, liebe Geschwister. Und bei dir ist es auch nicht. Und ich als Evangelist und Missionar muss das wissen, wen ich vor mir habe. Aber da hat mir der Michael Hahn, der christliche Theosoph, geholfen. Der hat gesagt, ich habe jedermanns Herz an dem meinen erkannt. Und das menschliche Herz ist böse von Jugend auf. Was entsteht da nicht alles? Wie viel Wünsche, wie viel Kritiksucht, wie viel Lieblosigkeit. Wenn ich Fehler bei anderen richtig beurteilen will, muss ich sie erst bei mir selber sehen. Und der Junge, das war ein kritischer Beobachter. Man soll ja auch kritisch beobachten. Das ist doch moderne Psychologie, nicht wahr? Und da hat er gesehen, was macht der Alte schon wieder da? Das ist doch jetzt wieder eine Fehlentscheidung. Das hätte ich so gemacht. Mann, wenn ich volljährig bin, das mache ich aber anders. Ja, wie könnte ich das machen? Und dann reift der Entschluss bei ihm. Papa, hat er gesagt, der Jüngere, gib mir doch den Teil, der mir vom mosaischen Gesetz zusteht. Der Papa hätte sagen können, halt mal, mein Lieber, so komm mir bloß nicht. Du, der Jüngere, wart doch, bis der Ältere mit der Frage kommt. Und bitte, ich bin ja noch arbeitsfähig, wir können da schon noch was miteinander auf die Wege bringen. Wir können schon noch Rücklagen schaffen. Nein, Papa, ich möchte gern so machen, wie ich will. Ha? Ich möchte so gerne so machen, wie ich will. Bei allen drei Kindern habe ich das beobachtet. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Wenn die Geschenke bekommen haben und man das getan hat, was sie wollten, da waren die hochzufrieden. Ach, Papa, ich hab dich so lieb. Ach, Mama, ich hab dich so lieb. Wenn sie aber mal etwas nicht bekommen haben und ihr wollten das unbedingt haben, ich will so, wie ich will. Ja, Persönlichkeitsentfaltung, wir haben schöne Namen für alles. Selbstverwirklichung, man kann alles so schön psychologisch erklären, aber die Praxis im Zusammenleben, liebe Geschwister, die sollten wir mit biblischen Augen, mit den Augen Jesus sollten wir die sehen. Bei meinen Kindern habe ich beobachtet, wenn es etwas nicht gab, was sie unbedingt wollten, haben sie zwei auf den Boden fallen lassen und gestrampelt. Ich will, ich will, ich will, das will ich, das will ich. Hast du auch so ein Willi in dir? Lass dich nicht gelüsten, du sollst nicht begehren. Die Begehrlichkeit und die ungezügelten Wünsche. Ich sag das halt gerade offen, denn Jesus ist hier. Ich habe dem Herrn versprochen, auf keinen Menschen Rücksicht zu nehmen. Aber auch keinen Menschen willkürlich zu verletzen. Aber die Wahrheit sagen. Und der Vater, ich habe gesagt, er sei reich. Der hat gesehen, die Krankheit, die der Herr Filius da hat, die kann man mit guter Erziehung nicht wegbringen. Auch nicht mit christlicher Erziehung. Auch nicht mit Frömmigkeit. Auch nicht mit Strafe. Auch nicht mit liebevoller Rücksichtsnahme. Dem Filius, dem kann nur einer helfen. Und das ist der Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder hat. Den muss ich ihm überlassen. Vater und Mutter, schaut, wie viel wir es von so einem einfachen Bericht lernen können. Gib, lass deine Kinder los, nicht von sich stoßen. Du musst hilfsbereit sein, auch wenn sie dich gekränkt und verletzt haben. Aber binde sie nicht lieblos und hart an dich. Ich habe lange nicht verstanden. Jetzt bin ich so alt geworden, habe so viele seelsorgerliche Erfahrungen, habe in Abgründe hineingeschaut, habe Familien kaputt gehen sehen, Ehen kaputt gehen sehen, sogar Gemeinden kaputt gehen sehen, an diesen angeerbten, genbedingten Triebe und Treiber und Neigungen. Der teilt sie ihnen aus und gibt den Jüngsten. Ja, ich frage mich, hat er nicht gewusst, wie das ausgeht? Ich weiß nicht, war das jetzt eine Million, die der Mann hatte in seinem Segen? Hat er ihm 200.000 bloßen Vergleich gegeben? Oder was noch mehr, hat er nicht gewusst? Das geht doch verloren. Was macht er mit dem Geld? Der ist ja noch gar nicht verantwortungsfähig. Oh, wie ist das eine Sache, wenn ein Mensch verantwortungsfähig und reif geworden ist. Und gibt's ihm. Ich kann jetzt nicht über den Älteren sprechen, der hat ganz große Augen gemacht. Ja, was macht denn Papa jetzt? Jetzt gibt er dem Kerl beinahe ein Drittel vom Vermögen. Ah, das geht doch schief, das weiß ich ganz sicher. Und er gab's und hat ein Weh im Herzen gehabt. Richtig weh hat's ihm getan. Ja, hat ihm der hohe Betrag leid getan? Nein, das Fehlverhalten und das Gift der Unzufriedenheit. Jetzt habe ich wieder was gesagt. Bitte schau in dein Herz hinein. Gott versteht dich und verdammt dich nicht. Gibt's da ein Gift der Unzufriedenheit? Aber ein klein wenig erlaube ich auch eine psychologische, weltpsychologische Darstellung. Die sagen ja, durch die Unzufriedenen gibt's Fortschritt in der Welt. Und darf man überhaupt nicht unzufrieden sein, doch? Wenn jemand hier ist, der sich sagt und zum Herrn Jesus betet, Herr Jesus, mit meiner Liebe zu meiner Frau und zu meinen Kindern bin ich gar nicht zufrieden. Herr Jesus, mit meiner Liebe zu dir bin ich gar nicht zufrieden. Gib mir noch mehr von dir. Herr Jesus, ich möchte so gerne werden, wie du bist. Hilf mir dazu, ist dieser Wunsch im Herzen. Diese Unzufriedenheit ist eine berechtigte Unzufriedenheit. Aber wenn ich unzufrieden bin, weil der andere mehr kann, das ist das Gift der Hölle. Wenn ich unzufrieden bin, weil der andere mehr kann und hat als ich, da steckt Neid dahinter. Vor Gott sind wir wie ein aufgeschlagenes Buch. Aber ich will schauen, dass ich das jetzt ein klein wenig noch darstelle, was nötig ist. Denn das Thema heilt ja nicht nur beschädigte Beziehung, sondern Heilung beschädigter Beziehung. Solange der Junge Geld hatte, hatte er gute Freunde. Er hat den Spendieronkel da gespielt, habe ich auch schon gemacht, in frommer Weise den Spendieronkel gespielt. Und wenn man das anerkannt hat, habe ich mich wohl gefühlt. Das war so schön für meinen künstlichen Heiligenschein, den Jesus nachher hat zerbrechen müssen. Und dann kam eine große Hungersnot. Das war das Rezept Gottes. Und auch er fing an zu darben. Und hatte nichts mehr zu essen. Prophetisch, geistlich verstanden. Er begehrte zu essen. Ich kann aus anderen Übersetzungen sagen, das waren die Schoten des Johannesbrotbaumes. Schweinefutter. Verzeiht mir, ich weiß, ich kann so verletzend sein, aber bitte nimmt mir es doch ab, dass ich das nicht aus Gehässigkeit tue. Was fütterst du alles aus dem Internet? Mit was beschäftigt sich dein Geist? Fernsehen, Vergnügungen, sexuelle Vergnügungen, erotische Vergnügungen. Er landete bei den Schweinen, wo so tief gesunken war, wo die Not erdrückend wurde. Da geht er in sich hinein und sagt, ein Tagelöhner bei meinem Vater hat's doch viel schöner und besser. Wie kann ich zu meinem Vater? Jetzt sehe ich mein, ich will mein Besserwissen. Hat mich in diese Notlage gebracht. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm die Sache ein bisschen beschönigen. Lieber Vater, ich hatte nicht die richtigen Freunde, die haben mich ums Ohr gehauen. Lieber Vater, das war ein Missgeschick, da ist eine Hungersnot gekommen. Der Bauer, bei dem ich Stellung benommen habe, das war ein Ausbeuter. Nein, so wird eine geschädigte Beziehung nicht wieder heil. Hör, lieber Zuhörer, da muss man ganz ehrlich und aufrichtig sein. Ich habe gesündigt in erster Linie vor dem Himmel. Wenn man schuldig geworden ist Gott gegenüber, muss man das eingestehen und zugeben. Ich will zu meinem Vater gehen und sagen, auch dir gegenüber war das falsch. Das war Sünde. Bitte, du bist doch mein Vater. Ich habe kein Erbrecht mehr, das habe ich verspielt. Aber mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und so kam er hin. Und jetzt Heilung. Das muss ich noch sagen. Wo er dahin kam, ich will seine Kleider nicht beschreiben, wie die ausgesehen haben mag. Ich will sein Parfüm, sein Deo nicht beschreiben, wenn er bei den Schweinen gewesen ist. Ich will seinen Gang nicht beschreiben, stolz mit erhobenem Haupte weggegangen und dann geknickt und treuig zurückgekommen. Und das ist so schön. Ist jemand hier, der sich selber betrogen hat mit dem Ich will? Merkst du, dass nur Gott dir helfen kann und du bist bereit zuzugeben? Wie es jetzt um dich steht, bist du bereit, jetzt in der Gegenwart Gottes zu sagen, ich habe vor dem Himmel gesündigt und vor meiner Frau und vor meinem Mann und vor meinen Kindern, vielleicht auch der Firma gegenüber, vielleicht auch dem Finanzamt gegenüber. Bist du bereit? Jetzt so schön. Der Vater sah ihn von Ferne. Weißt du, was das bedeutet? Der hat auf ihn gewartet. Dieser reife Vater, der hat gewusst, mein Sohn braucht eine bittere Enttäuschung. Seinen Fehler wird er nur dann erkennen und sehen, wenn er auf die Nase gefallen ist. Und da sah er ihn von Ferne kommen. Und Gott sieht in diesen Augenblicken, ob jemand da ist, der bereit ist, zu Gott wieder zurückzukehren. Und er lief ihm entgegen. Und jetzt die Reife, die ich erwähnt habe. Der hat nicht schnippisch gesagt, na, mein Herr Filius, wie war die Sache? Auf welcher Bank hast du deinen Gewinn? Wie sieht's aus, mein Lieber? Hast du Rücklagen? Nein. Der hat gewusst, den darf ich nicht verletzen. Der ist so wund. Ist jemand hier, der innerlich ganz wund ist, zerschlagen, enttäuscht am Leben? Was hat er gemacht? Also, ich will 5 Dinge ganz kurz nennen. Er lief ihm entgegen und der Sohn wollte doch sagen, Vater, ich habe vor dem Himmel gesündigt, da ist Schuld, da ist Sünde, da ist schreckliches Fehlverhalten. Ich habe dich verletzt. Ich habe gute Beziehungen gestört und beschädigt. Hat er gar nicht gewartet. Hat ihn in den Arm genommen. Hat mir gesagt, wie riechst denn du? Junge, wie siehst du aus? Liebe Zuhörer, so wie du bist, so darfst du heute Vormittag kommen und wirst gnädig angenommen. Er hat ihn in den Arm genommen, hat ihn seine Liebe, seine vergebende Liebe spüren lassen und hat ihm einen Kuss gegeben, keinen Judaskuss, einen ehrlichen Kuss. Und der Junge hat gespürt, wenn jemand heute Vormittag hier von der Gnade Gottes geküsst und berührt wird und die werbende, vergebende Liebe Jesu spürt, mach so wie der. Dem ging das Herz auf. Ich hatte einmal mit einem Schuldbekenntnis einen Besuch bei einem Seelsorger gemacht. Ich habe angefangen, das, was mich niedergedrückt hat, was ich falsch gemacht hatte, offen auszusprechen. Und dann kam ein Holzhammerhieb und das hat mir den Mund verschlossen. Da kam nichts mehr heraus. Ich wusste, der versteht mich nicht. Der begreift meine eigentliche Not nicht. Der sieht den Schaden nicht, der in mir drin ist. Aber wenn Gottes Güte, das Zeichen der Liebe, mit Liebe entgegenkommt, das hat seinen Mund aufgemacht. Vater, ich habe gesündigt. Mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner, hat er gar nicht aussprechen lassen. Und da war noch etwas, wo der Vater dem verlorenen Sohn entgegengeeilt war, hatten das einige Knechte gemerkt, die dem Vater dienten. Die sind mit dem Vater entgegengegangen. Es gibt Knechte des himmlischen Vaters. Wenn Sünder zur Buße kehren, die eilen mit dem Vater, mit der Liebe Jesu, bußfertigen Sündern entgegen. Und zu denen sagt er, das ist so schön, holt das beste Gewand. Ich will nicht das. Alle Leute in meinem Gehöft und die Mitbürger meines Ortes ihn in dem Zustand sehen. Hol das beste Kleid, Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenzeit. dem sind die Sünden vergeben worden. Und er wurde gerecht gesprochen durch die Güte und Gnade Gottes. Und nimmt einen Ring und steckt ihn an seinen Finger. Neuer Bund. Ich will mich mit dir vermählen, sagt der Prophet. Einen Bund des guten Gewissens schließen. Und der hat ja gar keine richtigen Schuhe mehr, holt ihm Sandalen, heißt es im Urtext, oder Schuhe und zieht sie ihm an. Der braucht ein neues Verhalten, einen neuen Wandel. Und dann das Letzte, das mir so wichtig und so groß erscheint. Und schlachtet das Kalb, das für solche Festtage und Feiertage bereitsteht. Schlachtet das Kalb und lasst uns essen und ganz lange traurige Gesichter machen. Und einer den anderen misstrauisch ansehen. Nein, das ist Jesus, der erklärt das so schön. Das ist keine Grund zur Traurigkeit, wenn ein solch geschädigter, zerstörter, kaputter Mensch von der Liebe Gottes berührt wird und zugibt, wie es bei ihm steht, dann ist Gott bereit, das Alte zu vergessen und wegzulegen. Und lasst uns essen und fröhlich sein, sich richtig freuen. Im ganzen Kapitel wird das gesagt, mit dem will ich schließen. Es ist Freude im Himmel über einen einzigen Sünder, egal was passiert ist, egal der erbärmliche Zustand, egal der hilflose Zustand, egal die Beziehung zum himmlischen Vater soll wieder geheilt werden durch Vergebung der Sünde. Und Gott ist bereit, ich darf das jedem sagen, wenn du kommst und zugibst, wie es bei dir ist, bitte bloß keine fromme Heuchelei, du gibst zu, wie es bei dir aussieht, dann will Gott der Sünde nimmer mehr gedenken. Und dann ist Freude im Himmel. Und wenn ein Sünder sich bekehrt, dann sollte auch in der Gemeinde Freude sein. Mit dem will ich schließen, aber in den Raum will ich noch stellen. Gott ist hier. Gott hat mit der Erklärung Jesu dir gezeigt, wer du bist, wo geschädigte Beziehungen sind, wo du Beziehungen geschädigt hast, Beziehungen strapaziert hast in deiner Umgebung. Und die Bibel, Jesus erklärt dir auch, wer er ist. Und Gott will der Sünde nimmermehr gedenken. Ich glaube, von all dem Gesinde, von all den Knechten, hätte niemand mit dem Finger auf ihn zeigen dürfen. Der war voll rehabilitiert. Jetzt ist meine Frage, ist jemand hier, der verwundet ist, der Beziehungen geschädigt hat, der die Beziehungen zu seiner Umgebung selber geschädigt hat? Jesus ist bereit. So wie du bist, so darfst du kommen. Du wirst gnädig angenommen. Amen.
Amen.
Lasst uns aufstehen, ich möchte noch kurz beten. Herr Jesus, uns allen und mir ganz besonders, hilf deine Aussage so sehr. Du bist nicht gekommen, die Sünder zu richten, sondern sie zur Buße, zur Umkehr zu rufen. Herr, wirke du jetzt, du bist da. So wie du bei den Jüngern warst, der Auferstandene, damals leiblich, aber hier bist du im Heiligen Geist da. Du kennst jede Person, Herr Jesus. Du weißt, wo ein Mensch verwundet und verletzt ist. Du weißt, wo Schuld und Sünde, wo Fehlverhalten ist. Heile du. Schenke Gnade zur Aufrichtigkeit, zur Wahrheit, zur Bereitschaft, in die Seelsorge zu gehen, offen alles auszusprechen, dich um Verzeihung zu bitten. Und dann wirst du der Sünde nie mehr gedenken. Amen.
Amen.
Amen. Wollen wir Platz nehmen?